Anna Bailey, Unsere letzten wilden Tage. Aus dem Englischen von Julian Haafs. Gelesen von Heike Warmuth. Eine Straße, ein paar Bäume. Ein Mädchen bricht aus dem Wald hervor. Sie stolpert auf die Straße und versucht, das Gleichgewicht nicht zu verlieren, wirbelt gelben Staub mit den schmutzigen Sohlen ihrer Sneaker auf, hält aber nicht an, nicht einmal, um sich die verschwitzten Haare aus dem Gesicht zu streichen. Sie ist groß für ihr Alter, was sie älter erscheinen lässt, als sie ist. Kaum 13 Jahre. Und in diesem Moment wirkt ihr Körper wie etwas, worüber sie vollständig die Kontrolle verloren hat. Sie jagt die Straße entlang, ihre Knie pochen bei jedem taumelnden Schritt, aber sie hält nicht inne. Sie wagt es nicht. Die Abendluft ist seltsam zäh, als hätte ganz in der Nähe jemand eine Ofentür offen gelassen. Zu beiden Seiten wiegt sich Louisiana-Moos in den Ästen der krummbeinigen Zypressen, während zwischen einer alten Entenjägerhütte und den hochgestellten Balken eines Fischerboots, das im hohen Gras hockt wie die Knochen eines längst verendeten Tiers, die Schatten wachsen. Über ihr kämpft sich der Mond durch verzweigtes Geäst. Das Mädchen wirft einen Blick über die Schulter und keucht so schwer, dass sie in den Augenwinkeln wie aus dem Nichts Farben aufblitzen sieht. Schotter hängt ihr im Rachen, ihre Kehle juckt so elend, als würde sie bluten. Aber die Straße hinter ihr ist leer. Und doch rennt sie immer weiter. Nichts kommt aus dem Wald hervor. Der Landkreis Assumption besteht zum Großteil aus Hinterland, durchzogen von Waldgebieten und Wasserwegen und in der Mitte zerteilt vom Lake Verret, der sich in die große Lebensader des Atchafalaya River entleert und so dem Golf von Mexiko zustrebt. Die meisten Ballungsräume des Landstrichs liegen östlich des Sees. Kleine, von Ackerland umrahmte Ortschaften. Am westlichen Ufer liegen zwischen Bäumen und dem Sumpf verstreut nur wenige Siedlungen. In Jackknife wirbt eine Reklametafel für Metalldetektoren, Munition und Speiseeis der Sorte Snowcone mit K. Vor der Reinigung lassen dunkle Flecken rings um die freiliegenden Rohrleitungen erahnen, dass Rost in die Wandfarbe gekrochen ist. Ein verwittertes Holzpferd, Überbleibsel eines Karussells, wirft einen hüpfenden Schatten auf den Bürgersteig, der rasch schmaler wird und bald zwischen Unkraut und Fastfood-Verpackungen verschwindet. Jackknife ist kein Ort, an dem die Menschen einfach zu Fuß gehen können. Die Hitze würde sie unterwegs umhauen. An der Ecke Main Street wird das Diner langsam, aber sicher vom dahinterliegenden Sumpf verschluckt. Der Geruch, der sich hartnäckig in der Luft hält, ist eine Mischung aus Chemikalien der Kunststofffabrik flussabwärts und dem bitteren schwarzen Kaffee, für den die Fabrikarbeiter und Fischer vor Beginn ihrer Schicht in Scharen anrücken. Die Neonröhren summen hier von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, werden reflektiert vom farblosen Linoleumboden und den Tischplatten aus Resopal. Alles schwitzt in der Bruthitze des südlichen Louisiana. Vor der Tür prahlt einem Lauf der Jahre immer wieder neu überkritzeltes Schild mit Steak von heimischen Alligatoren. So lecker, da lässt ihre Zunge ihnen das Hirn platzen. Als kleines Mädchen hatte Carter Labasque ihren Brüdern oft dabei zugesehen, wie sie versuchten, gegen dieses Schild zu pissen. The Wall war der Einzige, der es je schaffte, denn er war der Größte von ihnen. Obwohl er wusste, dass Cutter und ihr kleiner Bruder Bo es niemals hinkriegen würden, bestand er stets darauf, sie in den Nächten, in denen ihre Eltern komplett besoffen waren, zum Diner mitzuschleifen, denn das war alles, was The Wall hatte. Diese Bestätigung, dass er etwas konnte, was andere nicht konnten.